Du brauchst gar nicht nervös werden. Wir sind ja unter uns. Ja. Warum braucht die Welt Mut zur Persönlichkeit?
Die Welt braucht viel mehr Mut zur Persönlichkeit, weil wir viel zu viel funktionieren und viel zu wenig wirklich leben. Die Welt braucht keine perfekten Menschen, sondern viel mehr Menschen, die in sich selbst zu Hause sind. Und ich finde, Mut zur Persönlichkeit ist kein Luxus, den wir uns leisten, sondern es ist eher so die letzte Chance, die wir haben, uns selber nicht zu verlieren.
Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruijn mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business.
Super, dass du wieder eingeschaltet hast. Also mein Gast, um den es jetzt geht, wenn er einen zweiten Vornamen hätte, dann wäre es ganz klar unbestechlich du. Denn mein heutiger Gast ist nicht nur Wirtschaftspsychologe und Ex-Feldwebel, sondern vor allem Gründer und Mentor von Unbestechlich Du und damit auch ein echter Haltungsträger für die neue Führung. Und mit seiner Community begleitet er introvertierte UnternehmerInnen, die lieber wirken als performen. Es geht um Klarheit, es geht um Souveränität und um Unbestechlichkeit. Und seine Vision, und die teile ich mit ihm, ist eine Welt, in der wir niemand mehr sein müssen, außer wir selbst, um Großes zu bewirken. Und das passt doch ganz hervorragend zum Thema Mut zur Persönlichkeit. Und deswegen geht es in dieser Folge auch um die Kraft der Selbstführung und warum stille Leader genauso dringend gebraucht werden und was natürlich auch sein eigenes Leben mit Mut zur Persönlichkeit zu tun hat. Und damit willkommen an Bord von Podcast Mut zur Persönlichkeit, Björn Kücklich. Hi!
Hi, herzlichen Dank erstmal, liebe Shirin, für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein.
Super schön, dass du dabei bist. Und wir fangen erstmal ganz langsam an. In Niederlanden sagt man kommt zusammen. Wir werden jetzt nämlich erstmal deine drei Hashtags erfahren, weil du hattest ja die schöne Aufgabe, dir drei Hashtags zu überlegen, die dich charakterisieren sollen. Also, welche sind das? Erzähl.
Also den ersten hast du gerade schon genannt, der darf ja auf jeden Fall nicht fehlen, ist unbestechlich du. Der zweite, das ist so das Ziel, was ich mit all meinen Kunden habe, führen ohne Maske. Und das dritte, ganz klar, innere Stärke.
Okay, so. Jetzt musst du natürlich erzählen, ich möchte gerne, dass du jeden einzelnen Hashtag einmal erklärst, ne? Weil hinter jedem steckt ja eine Geschichte. Erzähl, warum hast du den Hashtag unbestechlich du gewählt? Was macht er mit dir?
Also unbestechlich du kommt so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte natürlich auch. Und da gehen wir wahrscheinlich später nochmal genauer drauf ein, deswegen halte ich es jetzt kurz. Eine Sache, die für mich immer wichtig war, war, dass ich morgens weiß, wer mich aus dem Spiegel anguckt. Und das ist so für mich so Thema auch Hashtag Integrität. Ja, also meine eigene interne Integrität zu leben und mich nicht davon ablenken zu lassen, was andere glauben, was für mich gut ist. Auch das war eine lange Reise, dahin zu kommen. Und deswegen halt unbestechlich ich selbst zu sein. Und was ich halt gerne erreichen will, dass jeder für sich, deswegen nenne ich es nicht unbestechlich ich, sondern unbestechlich du, dass jeder das für sich erreicht.
Sehr schön. So, und führen ohne Maske. Jetzt denkt man ja, jeder, der irgendwie Führungskraft ist, braucht doch eine Maske. Der kann sich doch nicht so zeigen. Ne? Denkt man so. Ne? Wer ist Mann? Weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, wer ist dieser Mann? Genau.
Führen ohne Maske. Führen ohne Maske. Warum hast du den gewählt? Und warum passt der so gut zu dir?
Der schließt eigentlich perfekt an unbestechlich du an. Weil im Grunde genommen geht es darum, eben dieses, was man so glaubt, wie Führung aussehen sollte, was in der Regel immer noch geprägt ist von dem Führungsbild, was wir haben, noch aus der Industrialisierung, wo es darum ging, alles effizienter zu machen. Da kommt ja das Führungsverständnis her, was die meisten Unternehmen heute immer noch leben. Und das ist halt ganz weit weg von, die Führungskraft ist authentisch und lebt sein eigenes Leben. Und Doofe ist, wenn wir morgens zur Arbeit kommen, lassen wir unser Privatleben nicht zu Hause. Und wenn wir abends nach Hause gehen, lassen wir die Arbeit nicht da. Das heißt, Leben und Arbeit ist irgendwie ein Ding, was miteinander verwoben ist. Und je mehr ich es schaffe, auch bei der Arbeit ich selbst zu sein, werde ich auch Vorbild für meine Leute. Und es entsteht eine Kultur, in der Menschen miteinander aufblühen können. Deswegen ist es für mich so unfassbar wichtig, dass Führungskräfte sich ganz zeigen und eben ohne Maske auch in Führung gehen.
Da reden wir auf jeden Fall gleich nochmal weiter drüber. Hashtag innere Stärke als dritt und letzten Hashtag. Warum hast du den gewählt? Warum passt der so gut zu dir?
Weil das so die Basis ist für alles. Je besser ich mich selber kennenlerne, desto leichter fällt es natürlich auch, integer und authentisch zu sein. Und was ich selber auch gemerkt habe, je mehr ich halt alle Masken loslassen kann und je mehr ich authentisch wirklich ganz ich selbst sein kann, desto mehr entwickelt sich diese Stärke ganz von innen heraus. Und umso mehr kann ich auch wirklich selbstbewusst und unbestimmt in die Welt treten. Eben mit dem Leben aus meinem Inneren raus. Leben aus dem Herzen. Eben ganz unbestechlich ich selbst.
So, jetzt kommt natürlich, ich glaube, dass wir uns alle jetzt eine Sache fragen. Hast du eine Ahnung, was ich dich jetzt unbedingt fragen muss?
Ich hab
welche
Idee.
Masken hast du denn fallen lassen? Also weil, ne, weil das ist ja, man sagt das so und du sagst das so über alle, aber was hat das mit dir zu tun? Also welche Masken hast du in der Vergangenheit fallen gelassen?
Ja, vor allem die ich bin anders Maske. Weil das halt das Ding, ganz viele Jahre hatte ich keine Ahnung, dass es für das, was ich in mir empfinde, tatsächlich ein Wort gibt, nämlich Introversion. Und ich weiß, du hattest schon einen ganz wundervollen Gast, der sich sehr ausführlich über Introversion mit dir unterhalten hat, deswegen gehe ich da gar nicht so tief drauf ein.
Reto Solberger meinst du, ne?
Genau, richtig. Großartige Folge, also auch für
Liebe
alle,
Grüße.
Die zuhören. Unbedingte Empfehlung, da auch noch mal reinzuhören. Und das Ding ist, wenn du dir als introvertierter Mann das Ziel setzt, irgendwie was besser zu machen in der Welt, wo auch immer das hergekommen ist, ich weiß es nicht, und dir dafür aber den Arbeitgeber Bundeswehr aussuchst, dann hast du die eine oder andere Herausforderung. Das habe ich relativ schnell gemerkt, weil ich Dinge immer anders gemacht habe als alle anderen. Mir war es irgendwie immer wichtig, Menschen da zu erfassen, wo sie sind, zu gucken, was haben sie für Stärken, meine Teams, die ich hatte, als Team immer weiter zusammenwachsen zu lassen, mit mir gemeinsam. Und dass sie überhaupt erstmal verstehen, wofür wir das alles machen. So, und irgendwie habe ich mich immer gefühlt wie ein Alien, weil die meisten um mich rum halt mit Druck 3 Geschwindigkeit, ne, wie man Bundeswehr kennt. Aber wenn ich ins Gelände gegangen bin, in der Ausbildung mit meinen Jungs, dann habe ich, sobald wir im Wald angekommen sind, erstmal eine Pause gemacht und habe denen erklärt, was auf sie zukommt und warum das wichtig ist. Und ich habe gemerkt, am Ende des Quartals, wo wir die Leute ausgebildet hatten, waren meine Leute irgendwie immer mit im oberen Drittel der gesamten Ausbildungsgruppe von 150 Leuten dabei. Nicht immer alle, ne, aber überzufällig viele. Und da durfte ich mich dann doch fragen.
Überzufällig viele, das ist eine gute Beschreibung.
Ja, so sagen wir es in der Psychologie. Ne? Es ist mehr als der Zufall. Da durfte ich mir dann doch auch eingestehen, dass ich vielleicht irgendwas richtig gemacht habe. Und nachdem ich die Bundeswehr verlassen habe, ich Wirtschaftspsychologie studiert, habe dann ganz viel von dem, was ich gemacht habe, ganz intuitiv verstanden, warum das gut ist. Bin dann in die Agenturwelt gegangen, habe da gemerkt, dass es genau da überhaupt gar nicht so ist, wie ich dachte. Und überhaupt so, wie es für mich irgendwie selbstverständlich geworden ist zu führen, habe ich da gar nicht erlebt. Und so habe ich halt erstmal ganz viel Unsicherheit erlebt, dann halt natürlich Masken aufgesetzt, nach außen stark, so fake it till you make it und so. Und das, ganz ehrlich, fake it till you make, das ist der größte Bullshit, den es gibt. Aber irgendwie glaubt man ja, dass das der Weg ist. Und das sind halt so die Masken, die ich fallen lassen durfte.
Ja, spannend. Und wie haben denn da so die KollegInnen reagiert, als sie gemerkt haben, dass du mit diesem ganz anderen Führungsstil auch so weit kommst, also weil du hast ja dann im Endeffekt ja die Bundeswehr verlassen, ne? Man würde ja jetzt denken, boah cool, du hast die Fähigkeit, hochperformante Teams irgendwie auszubilden und ranzuziehen. Wie war denn da so dann die Stimmung, also auch gerade auch, wenn du auf deinen Führungsstil schaust und wie würdest du den beschreiben auch?
Mein Führungsstil ist sehr kollegial, sehr herzlich, würde ich sagen. In der Psychologie würden wir sagen, ich schaffe ein psychologisch sicheres Umfeld, in dem sich Menschen geborgen fühlen, in dem sie Vertrauen finden können und in dem sie sich gesehen fühlen. Und das sind halt so die Dinge, die ich selber in der Praxis gemerkt habe, dass sie sehr zielführend sind. Und wo ich dann im Studium ganz viel erfahren habe, warum genau das eigentlich so die Wirkungsfaktoren sind, warum Teams tatsächlich performant werden, weil das sind sie ja nicht per se. Und wenn ich mir 2, 3 High-Performer einstelle, heißt das noch lange nicht, dass das Team high performt. Mhm. So, dafür braucht es halt eine Führungskraft, die eben das Team zusammenbringt und halt wirklich aus Einzelspielern wirklich ein Team macht. Und ich nehme da immer Kloppo gerne als Beispiel, weil der, ich glaube, er war es, der irgendwann mal gesagt hat, so, ich habe hier diese ganzen hochbezahlten Milchbubis und irgendwie muss ich schaffen, da ein Team draus zu machen. Und das ist eigentlich genau das. Mhm. Ne? Und gerade aus dem Sport, da kennen wir das. Die Coaches im Sport machen das super gut. Viele zumindest. Mhm. Nicht nur zu sehen, da ist ein Verteidiger, da ist ein Angreifer, sondern zu gucken, wie schaffe ich denn, dass Verteidiger und Angreifer über alle anderen Stationen super gut zusammenspielen können. Mhm. Weil auch ein Lukas Podolski kann alleine überhaupt gar nichts reißen. Der braucht seine 10 Mitspieler, damit er vorne so gut ist, wie er ist. Das heißt, ich brauche ein super gutes Team. Und wenn ich einen High-Performer drin habe, dann braucht er halt auch ganz viele Leute, die ihn dabei unterstützen, dass er es machen kann.
Ja, klar. Und gut, du bist dann ja raus aus der Bundeswehr. Ich will ja jetzt auch gar nicht zu sehr nachhaken. Du musst ja auch jetzt keine Interna da. Das darfst du sowieso nicht. Nee. Aber auf jeden Fall bist du ja nicht mehr in diesem Umfeld. So, genau. Du hast dich ja offensichtlich dazu entschieden, da zu gehen. Ganz bewusst und deinen unbestechlich Du-Weg einzuschlagen. Was zieht sich denn wie ein roter Faden so durch dein Leben? Hast du irgendwie, weiß ich nicht, so ein Motto oder wie würdest du deinen roten Faden beschreiben?
Den habe ich tatsächlich schon genannt. Es ist der Part, also das ist das, was wirklich ganz, ganz massiv in meinem Leben immer auftaucht. Von der ersten Minute, wo ich bei Bundeswehr war, ich muss einfach wissen, wer mich morgens aus dem Spiegel anguckt. So, ja. Und das ist halt so das Ding, wo ich auch gemerkt habe, das ist nicht verhandelbar für mich. Ne? Und ich weiß, ich habe bei der Bundeswehr auf jeden Fall mindestens eine Beförderung verpasst, weil ich eben nicht bereit war, mich selbst zu verbiegen, dafür demjenigen zu gefallen, der meine Beurteilung schreibt. Und ich bin, das weiß ich, mehr als 2 oder 3 Mal irgendwo angeeckt, was auch der Karriere nicht unbedingt förderlich ist. Aber in dem Moment war einfach meine Integrität für mich das höhere Gut als Karriere. Und das ist so der Punkt, den ich eigentlich sogar, wenn ich weit genug zurückgucke, schon in meiner Kindheit finde, wo ich auch schon damals natürlich ganz unbewusst, aber einfach nicht bereit war, mich so sehr zu verbiegen, dass ich am Ende nicht mehr weiß, wer ich bin.
Hast du da so ein Beispiel? Also zum Beispiel, ich kann mal ganz kurz aus meiner Kindheit mal ganz kurz hier. Es ist ja so, dass ich auch manchmal Vorträge halte, ne, zum Thema Knoten im Kopf lösen, ne? Weil brauchst du ja irgendwie auch, um wirkungsvoll zu kommunizieren. Und das Lustige an der Sache ist, dass ich irgendwie mit 4, 5 schon in den Niederlanden auf der Steintreppe saß, bei uns zu Hause, so im Wald, und habe Springseile verknotet, die auf einen Haufen gelegt und so getan, als ob Menschen mich beauftragen damit, die jetzt zu entknoten. Und das ist so lustig, weißt du, weil wirklich, ich habe das stundenlang gemacht, ich habe das total gern gemacht und bis heute ist es so, auch wenn so Schmuck sich verheddert oder so, ne, ich schaffe das immer total prima, diese Knoten zu lösen, egal wie klein die sind, ne. Hast du in deiner Kindheit auch schon irgendwie was entdeckt bei dir oder ein Hobby oder ein Talent, wo du sagst, das ist heute irgendwie tagtäglich Thema?
Uiuiui, das ist
ja, weil du auch ja dieses dich verbiegen und so, da hast du ja auch gerade gesagt, das hat schon früher irgendwie bei dir, ne? Gab es da eine Situation, wo du dir treu geblieben bist? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ganz viele immer wieder, da jetzt eine rauszupicken.
Ja, ja.
ja, also vielleicht, ich bin ja in den 80ern geboren, ne? Und ich bin in den neuen Bundesländern geboren, in Leipzig. Das heißt, ich habe auch die ersten 2 Jahre da in der Schule verbracht, bevor die Mauer gefallen ist. Und eine Sache, an die ich mich gut erinnern kann, ist, ich bin noch Jungpionier geworden damals. Ganz, ganz kurz nur, weil das passierte dann quasi kurz vor den Sommerferien und dann quasi bevor das neue Schuljahr angefangen hat, war die Mauer weg und die Grenze offen. Und 91 sind wir umgezogen. Das war aber für mich so ein, so ein doofer Moment, weißt du, du kriegst ein schönes knallblaues Halstuch und das fühlt sich wohlig und warm an. So als kleiner Knirps ist das ja was ganz Besonderes. Und dann kurz danach kriegst du es wieder weggenommen, weil das ganze System so in sich zusammengebrochen ist. Das verstehst du als Kind ja sowieso gar nicht, was da passiert. Mhm. Und dann bin ich dann 92, glaube ich, war es schon. Also meine Mutter hat gemerkt, wie sehr mir das wehgetan hat. Und ich bin dann, wir haben dann rausgefunden, es gibt diese Pfadfinder im Westen, die so ein ganz ähnliches Konzept haben wie die Jungpioniere. Der Hintergrund ist ein ganz anderer, aber es geht um Gemeinschaft, es geht darum, dass Kinder was Sinnvolles lernen, wenn sie älter werden und so. Und das habe ich mir dann angeguckt und ich fand es ganz cool und bin dann tatsächlich relativ schnell auch Mitglied geworden. Und im ersten Sommerlager gab es dann auch mit Versprechensfeier das erste Halstuch. Und siehe da, auch das war blau. Also es war so ein bisschen, als hätte ich das, was ich verloren habe, wieder zurückgekriegt. Und meine gesamte Zeit bei den Pfadfindern war ich immer der Älteste im Trupp, weil ich halt Anfang Juli Geburtstag, das heißt, du bist immer so ein bisschen über das Datum, wo die Generation wechselt.
Naja.
Das heißt, ich war immer einer der Ältesten. Und da war der Moment, da sollte ich selber aussuchen, gehe ich zu den Älteren und bin da der Jüngste? Oder gehe ich zu den Jüngeren und bin da der Älteste? Und da
jetzt bin ich gespannt.
Bei den Jüngeren war das blaue Halstuch. Also das war damals für mich so dieser Punkt von Identifikation. Irgendwie, das habe ich gekriegt, das hat man mir weggenommen und es hat mir gefehlt. Und da habe ich mich dafür entschieden, obwohl es eigentlich der Altersabstand zu den Älteren wäre kleiner gewesen, also logisch wäre gewesen, zu denen zu gehen. Aber aus Überzeugung und aus dem Gefühl raus, ich will das blaue Halstuch wieder haben, bin ich zu den Jüngeren gegangen. Und es war die beste Entscheidung im Nachhinein, weil ich zu denen auch viel besser gepasst habe als zu den anderen.
Schön! Eine schöne Geschichte, siehst du? Und das ist ja auch jetzt für alle, die uns zuhören, vielleicht mal eine Inspiration zu überlegen. Ne? Was gibt's so für Mikromomente in der Vergangenheit? Wie haben die vielleicht auch heute schon ein bisschen etwas zu offenbaren, ne? Was wir besonders gut können oder mögen, nicht mögen, whatever. Aber das ist sehr, sehr lustig, wenn man da mal einen Blick zurückwirft, ne? Und mal so ein bisschen reflektiert. Mhm. Kann man ja mal machen, würde ich sagen. Ne?
Und das ist ja was die Introvertierten sowieso ständig machen. Dieses Reflektieren.
Ja, ist
grade,
das so.
Gerade über sich selbst.
Also weil ich frage so blöd, weil ich frage mich manchmal, bin ich introvertiert oder extrovertiert? Ich muss sagen, jeder, der mich jetzt so oberflächlich kennt, so von der Bühne, ne, und jetzt auch im Podcast, würde sagen, Mensch, die ist doch hundertprozentig extrovertiert. Aber ich sag's dir mal, wenn ich irgendwo bin, ohne dass ich eine Aufgabe habe, dann werde ich sehr schnell müde, wenn ich von vielen Menschen umgeben bin. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Und deswegen hat doch tatsächlich mal jemand zu mir gesagt, du bist eine introvertierte Extrovertierte. Ist das möglich?
Das ist, also, ich würde es dann als ambivertiert bezeichnen. Ich glaube, so macht das die Psychologie. Ambivertiert. Ich komme gleich drauf zurück.
Solange es nicht eine Amphibie ist.
Nee, das nicht. Nee, das Ding ist ja, es ist ja jetzt kein An oder Aus. Ne? Es ist eine Range, auf der wir uns bewegen. Und je nach Kontext wirken wir halt entweder mehr introvertiert oder mehr extravertiert. Es ist nicht, wir sind entweder das eine oder das andere. Ich gebe dir ein Beispiel. Letztes Jahr war ich auf der Vorstellung von einem Unternehmen. Das waren 5 Gründer, 3 von denen introvertiert. Ich habe das sofort gesehen, wie die auf die Bühne gegangen sind. Jeder von denen hat einen Teil des Unternehmens vorgestellt. Und bei den dreien habe ich direkt gemerkt, so dass die fühlen sich da gerade nicht so super wohl. ne, klar, Bühne ist auch ein bisschen was wir als Introvertierte lernen können. Also ne, nicht wer introvertiert ist, kann nicht auf eine Bühne, auf gar keinen Fall. Ich mache das ja auch.
Nein, mit denen arbeitet ihr super gern zusammen, weil die immer so viel wissen.
Genau, ja, das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Ne. Beim Vorstellen waren die drei so sehr introspektiv, sehr zurückgezogen, auch in ihrer Erzählweise. Und dann gab es aber eine Q&A. Und tatsächlich gab es eine Frage, wo jeder von den dreien was beantworten konnte, zufällig. Und die waren wie ausgewechselt. Also in der Q&A hätte man denken können, die wären super extravertiert. Und das liegt daran, was du gerade schon gesagt hast, ne? Introvertierte beschäftigen sich unfassbar viel mit den Themen, die sie wirklich interessieren und gehen da richtig tief. Also Tiefe ist so ein Ding, was Introvertierte ausmacht, ne? Ob in Beziehungen, ob in Wissen, es geht immer richtig deep. Das ist auch so ein Ding, deswegen kann ich, also ich kann kein Smalltalk. Meine ersten Fragen verleiten Menschen in der Regel schon dazu, abzutauchen. Bei Smalltalk fühle ich mich auch nicht
wohl. Abzuhauen oder abzutauchen?
Abzutauchen in die Tiefe. Also ich, ja. nicht vor mir abzutauchen. Nee, aber,
man weiß
aber
es ist halt. Nein. Also den halt, Eindruck habe ich nämlich auch nicht. Weil,
nein, ja. Mhm. ganz im Gegenteil. In der Regel fühlen sich Menschen bei mir sehr wohl. Und das ist auch so ein Ding, was Introvertierte sehr vereint. Ne? Das ich glaube, die meisten Introvertierten kennen diese Situation, dass sie von anderen Menschen Dinge geteilt kriegen, von denen sie später vielleicht sagen so, oh, weiß gar nicht, warum ich das erzähle, das weiß meine beste Freundin noch gar nicht. Ne? Also solche Situationen habe ich nicht nur einmal gehabt.
Ja, dieses Vertrauensvolle, ne? Dieses,
genau.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also tatsächlich, vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen mehr auch für mich in die persönliche Analyse gehen. Aber das ist bei mir ganz ähnlich. Also das ist verrückt, ne? Also ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht so Schubladen gibt in dem Fall, dass man durchaus extrovertierte Anteile in der Introversion haben kann und umgekehrt. Ne?
Ja.
Ich bin da jetzt kein Fachspezialist, aber du bist es und sagst es ja auch. Also insofern glaube ich, ist das auch interessant für sich zu beobachten. Wichtig ist ja, und das ist ja zum Beispiel auch, wenn wir jetzt darüber nachdenken, eine gewisse Sichtbarkeit auch zu haben für unser Thema zum Beispiel, ne? Weil damit erreichen wir ja dann Menschen und können tatsächlich Dinge auch verändern, weil wir brauchen den anderen Menschen, ne? um halt eben auch Veränderungen, Entwicklungen voranzutreiben. Ne?
Ja.
Da zum Beispiel merke ich sehr, sehr stark, dass auch gerade Menschen, die eher introvertiert sind oder sich zeigen und auch das selber sagen, dass ich mit denen unglaublich gut arbeiten kann, weil sie einfach sehr schnell Dinge umsetzen, die man ihnen sagt. Also da geht es wirklich um Inhalt. Und ich bin auch ein absoluter Fan davon, dass wir leise Menschen lauter machen, weil da steckt so viel drin an positiver Veränderung, an positiver Kraft einfach, die wir alle echt brauchen können. Deswegen auch da wirklich nochmal, ich finde auch super, dass du das nochmal gesagt hast, was auch Introversion nochmal ausmacht. Klar, Reto hat natürlich auch schon drüber geredet im Podcast. Ich finde aber auch sehr spannend, wenn du deine Perspektive da einbringst. Also insofern sehr, sehr gerne da auch nochmal so ein bisschen tiefer reingehen. Aber bevor wir jetzt ins Fachliche abdriften, das machen wir gleich. Ja, du hast was auf dem Herzen, ich sehe das doch.
Ja, soll ich das jetzt kurz teilen? Weil
bitte.
Das so, weil wenn du sagst, ich verstehe, was du meinst, aber im Wording, das könnte vielleicht jemand falsch verstehen, die Leisen lauter zu machen. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Aber gerade im Leisen ist ja die große Kraft von uns Introvertierten.
Okay, ja.
Und das ist halt so, ich habe immer so den Gedanken im Kopf, so, was, wenn halt gerade die Leisen eigentlich die lautesten Spuren in dieser Welt hinterlassen. Und das eben ganz ohne sich verbiegen zu müssen. Das so eher der Punkt. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, glaub ich an eine Welt, in der Führung überhaupt gar nicht laut sein muss. Weil wer sich nämlich selbst richtig gut führen kann, der verändert seine Welt, erstmal seine eigene Welt und auch die Welt in seinem Umfeld. Also verändern wir insgesamt die Welt zum Besseren. Denn echte Führung ist eigentlich ja sehr menschlich. Und das beginnt erstmal damit, dass ich mich selber gut kenne. Und
ja,
eben
ja,
genau.
Ja, klar. Ich frage mich nur, wie man. Ich frage mich nur, wie schlagen wir dann größere Kreise. Weißt du, was ich meine? Also, wenn wir alle leise bleiben, ne, mit unseren wahnsinnstollen Ideen und Deep Dives, die wir haben und Talenten und Fähigkeiten und Wissen. Was denkst du, also wie können wir denn positive Veränderungen auch leise wirkungsvoll machen?
Ganz einfach. Du hast es im Intro so schön gesagt. Durch Wirkung statt durch Lautstärke.
In der Praxis heißt das was?
In der Praxis heißt das, dass, ich gehe jetzt mal von einer introvertierten Führungskraft aus. Ja? Jemand, der seine Talente als introvertierte Führungskraft richtig einsetzen kann, also nicht nur sich seiner eigenen Talente, Gaben und Fähigkeiten sehr bewusst ist, sondern die auch noch bewusst einsetzen kann. Also das, was ich gerade schon mal gesagt habe, dieses psychologisch sichere Umfeld zu schaffen, wo Menschen sich vertrauen, wo Menschen offen reden können, wo Menschen einfach viel mehr in ihre eigene Kraft kommen können. Da schaffen wir ein Umfeld, wo alle gemeinsam aufblühen. Und das wiederum heißt, ganz wirtschaftlich gesprochen, die Ergebnisse von so einem Team sind besser, die Leute bleiben länger, weil sie mehr Bock auf ihren Job haben, die sind weniger krank, ich habe weniger Personalwechselkosten, weil die Fluktuation geringer ist. Das heißt, am Ende habe ich als Unternehmer, wenn ich eine Ebene höher denke, einfach mehr Cash in the Tash am Ende des Tages. So, also.
Ja. Klingt super und, einleuchtend. Ja,
und
klingt.
Und da sehen wir halt die Wirkung von introvertierter Führung gegenüber Lautstärke. Ich gebe noch ein Beispiel. Nach einem Talk, Leadership Beyond Empowerment, so einer der Keynotes, die ich sehr gerne mache, danach kam eine Dame zu mir, die sagte: Björn, ich bin bei uns im Unternehmen C-Level. Ich habe über mir nur noch die Geschäftsführung und ich habe neben mir zwei Leute, die würde ich eher so als Narzissten bezeichnen. Mein Team funktioniert viel besser, die sind weniger krank, der Output ist geiler und den anderen beiden laufen die Leute ständig weg. Das heißt, sie müssen ständig neue Leute einstellen. Wie kriege ich das denn jetzt gegenüber der Geschäftsführung durchgesetzt? Weil die beiden sind ja viel lauter und schaffen es viel besser, ihre Ergebnisse an die Geschäftsführung zu verkaufen. Und da habe ich gesagt, genau das ist der Punkt. Die müssen ihre Ergebnisse immer wieder verkaufen, um zu kaschieren, was nicht läuft. Es reicht eigentlich, wenn du die Geschäftsführung wissen lässt, wo es bei dir richtig gut läuft. Weil den Vergleich können sie am Ende ja selber machen. Die wissen ja, was es kostet, neue Leute einzustellen. Das heißt, wenn die wissen, wie selten Leute bei dir kündigen, dann können sie selber vergleichen, wie oft das bei den anderen passiert. Das heißt, die Wirkung ist wirklich messbar und dann braucht es die Lautstärke nicht.
Ja, also vor allem die Wirkung messbar machen. Ne? Also ja. Wirklich ja. So, dass man nachher auch die Erfolge wahrnimmt und nicht nur gesagt hat, irgendwann ja, irgendwie, ne? Sondern dieses Smart. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, cool. Also, weil ich frage deswegen, weil ich bin eher tendenziell laute Person. Deswegen finde ich das immer unglaublich spannend und beflügelnd und muss auch sagen, ich lerne selber so viel dazu. Und ne, musste auch über die Jahrzehnte, kann man ja jetzt schon sagen, im Beruf auch lernen, zuzuhören. Ganz ehrlich. Also muss ich mir zugestehen. Meine früheren Chefs und Chefin, die müssen jetzt wahrscheinlich schmunzeln, wenn sie das hören. Aber ist wirklich so. Und vor allem, was auch super spannend ist, was du auch gesagt hast, je besser man weiß, was man kann, wo man die Widerstände spürt, wo man die Stärken hat und wie man die unternehmerisch einbringen kann, desto besser ist es. Und genau das, da sind wir auch, sag mal, Fachkollegen sozusagen, ne, weil ich auch in diesen Kommunikationsberatungen sage, da gibt es nichts außer Schublade. Das geht nicht. Ne? Also wir müssen uns individuell mit der Persönlichkeit beschäftigen und da Mut zur Persönlichkeit zeigen, bevor wir uns um wirkungsvolle Kommunikation intern wie extern. Es geht nicht nur um digitale Präsenz, sondern es geht auch darum, wie präsent bist du in einem Meeting oder bei wichtigen internen Veranstaltungen, whatever, in einer E-Mail, im Telefonat. Ne? Und was du sagst, ist so wichtig. Diese Reflexion und diese wirklich innere Stärke kannst du nur dann entwickeln, wenn du weißt, wer du bist, und was dich ausmacht, ne? Und ich finde auch immer ganz spannend, Feedback von außen einzuholen. Machst du das auch mit deinen Klientinnen, Klienten, dass die ihr Umfeld fragen, so, warum arbeitest du gerne mit mir? Oder hast du da auch so, oder welche Rolle spielt externes Feedback auch?
So mittel, tatsächlich.
So mittel, erzähl, super spannend. So mittel, ja, erzähl.
Genau. Also,
so mittel.
Ja, eine Sache. Ja, das, also ich nutze es tatsächlich nicht mit allen Klienten, weil für manche ist das einfach völlig unrelevant. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, vor 2 Wochen hat ein Geschäftsführer bei mir die Begleitung beendet nach über einem halben Jahr, weil wir halt das erreicht haben, was er wollte, nämlich, dass er in schwierigen Situationen bei sich bleiben kann, dass Führung wieder leicht und mit Freude funktioniert und dass er halt auch in herausfordernden Situationen einfach entspannt ist. So, das haben wir in nur 6 Monaten geschafft. Das war super cool. Und für den war äußeres Feedback völlig uninteressant, weil er lernen durfte, sein inneres Feedback zu hören. Und das war erstmal so der wichtige Punkt. Solange ich nicht in der Lage bin, das Feedback von innen richtig anzuhören, dann ist auch das Feedback von außen überhaupt gar nicht relevant und eigentlich sogar kontraproduktiv, weil ich dann Fähnchen im Wind werde. Und eine Sache, die ich auch für mich irgendwann ganz dringend lernen musste, ist, und Brené Brown beschreibt das so schön, das Feedback mir nur von den Menschen anzuhören, die auch für mich relevant sind. Also, und so formuliert es Brené Brown, nämlich die selber in der Arena stehen. Auch hier wieder Beispiel von einem Talk. Ich habe super cooles Feedback gekriegt nach der Keynote. Es hat super Spaß gemacht. Die Leute waren super inspiriert. Ich habe super coole Gespräche danach geführt. Und ein paar Tage später kriege ich eine E-Mail, wo jemand Beispiele, die ich in der Keynote genannt habe, kritisiert hat. Mit ein paar Fakten dazu. Ich habe das dann recherchiert und irgendwie das Internet gab da nicht viel dazu her, zu diesen Fakten. Aber das Ding ist, auf wen höre ich denn jetzt? Auf diese eine E-Mail, die mich kritisiert, von jemandem, der nicht mal den Mut hatte, persönlich zu mir zu kommen nach der Keynote und mir das ins Gesicht zu sagen. Also jemand, der garantiert nicht in der Arena steht. Oder die Leute, mit denen ich danach gesprochen habe, die nochmal zu mir gekommen sind und mich nach Rat für ihre individuelle Situation gefragt haben. Auf wen höre ich
da? Ja. Also. Ein so spannendes Beispiel. Ja.
Ja. Und das ist
ja
das.
Ja, muss man sich mal hinterfragen, ne? Also, wenn ich da einmal, das ist wirklich mit dieser, mit diesen Kommentaren auch, ja. Nehmen wir mal LinkedIn. Ja, man reagiert unglaublich intensiv. Wer ist man? Also ich reagiere unglaublich intensiv auf negative Kommentare. Die beschäftigen mich viel mehr als die positiven Kommentare. Das ist doch verrückt, oder? Ist das bei dir auch so?
Das ist bei uns allen so, weil das ist psychologisch auch leicht zu erklären. Dahinter steckt die Angst vorm Tod. Klingt jetzt krass, aber pass auf. Wir haben ja so diesen Anteil in unserem Gehirn, der ist sehr alt, der hat so die Funktion, mal zu gucken, ist hier Gefahr? Um dann eben uns emotional irgendwie darauf vorzubereiten, weil was als nächstes kommt. Ne? Ist da Gefahr? Dann muss ich vielleicht weglaufen, muss mich verteidigen, was auch immer. und das Ding ist, der lebt halt noch in der Steinzeit. So, das heißt also, ein negativer Kommentar, und ich mache es jetzt mal ganz extrem, negativer Kommentar heißt, da mag jemand nicht, was ich sage. Wenn jemand was nicht mag, was ich sage, heißt das, meine Stellung in meinem Tribe ist gefährdet. Wenn meine Stellung im Tribe gefährdet ist, heißt das, ich könnte ausgeschlossen werden. Das heißt, ich muss in der Wildnis alleine überleben. Und wenn ich dann vor dem Säbelzahntiger stehe, ganz alleine, ist meine Überlebenschance nicht so hoch.
Ja.
Deswegen ist in unserem Gehirn Negatives so viel schwergewichtiger als Positives. Deswegen brauchst du mal mindestens 3 bis 5 coole Kommentare, um über den einen Negativen hinwegzukommen. Das ist halt tief in uns verankert. Und zusätzlich ist es auch noch gelernt. Stell dir mal vor, geh mal zurück in die Schule. Du hast einen Vokabeltest geschrieben. 10 Vokabeln, 8 hast du richtig. Und was stand da drunter? In dicken roten Buchstaben und Zahlen?
Ich kann mich nicht erinnern.
Zwei Fehler stand da drunter.
Das heißt, wir haben so unsere. So meinst du? Ja, bei mir stand es gut.
Ja, gut. Aber ne, gut mit der Begründung, 2 Fehler. Das heißt, wir haben unsere gesamte Schullaufbahn gelernt.
Aber du hast
gelernt.
Recht, ich hatte nicht 8-mal super gemacht.
Nee, genau. Ja. Das heißt, wir haben unsere und das prägt uns ja. Wir haben unsere gesamte Schullaufbahn haben wir gelernt, du musst auf die Fehler gucken und nicht auf das, was du richtig machst. Das verstärkt natürlich unseren ältesten Teil im Gehirn auch noch mal. Dass er, also ne, auf der einen Seite ist es evolutionär einfach gewachsen, auf der anderen Seite ist es auch noch durch die Gesellschaft verstärkt, weil wir unsere gesamte Schullaufbahn überlernen, immer dahin zu gucken, wo wir was falsch machen. Deswegen
habe ich echt auch noch Bock, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Das ist so spannend. Weil vieles ist ja, vieles ist ja intuitiv in einem drin. Ja, also man denkt ja schon vieles richtig und formuliert es. Ne? Aber das, was du jetzt hier auf den Punkt gebracht hast, das ist ja wirklich, das können wir uns alle mal hinter die Backen schmieren. Wirklich, also das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Das ist übrigens eine Riesen-Challenge, die ich hatte. Ne? Ich hab 5 Jahre studiert, ich habe einen Masterabschluss gemacht und ich bin aus dem Studium rausgegangen und habe mir gedacht so, was habe ich jetzt eigentlich gelernt? Weil das, was die Psychologie ja macht, ist Dinge untersuchen, die jeder weiß. So, und ich habe echt fast 2 Jahre gebraucht, um zu merken, dass ich, wenn jemand an der Kasse steht und einer drängelt sich vor und alle fragen so, oh, warum macht der das denn jetzt? Was soll denn das eigentlich? Dass in meinem Kopf dann die Tabelle aufgeht und ich sage, soll ich jetzt chronologisch oder alphabetisch antworten? Ne? Weil das ist eben das.
Mega, das wäre auch mega, dich in der Schlange zu beobachten, wie du das wirklich machst. Das wäre ein Knaller. Aber hör mal, ich muss jetzt einmal wirklich die Kurve kriegen, weil wir müssen noch über Mut zur Persönlichkeit sprechen jetzt.
Unbedingt.
Und ich würde sehr, sehr gerne von dir wissen, aus deiner Sicht und aus deinen Erfahrungen, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Was heißt das für dich?
Mut zur Persönlichkeit heißt für mich vor allem echt zu bleiben und eben besonders dann, wenn es unbequem ist. Also für mich ist das so die Entscheidung, für die eigene Wahrheit einzustehen, auch wenn niemand klatscht. Ja, auch dann eben klar bei sich zu bleiben. Und es ist irgendwie so ein bisschen die Kunst, genau in dieser Klarheit zu führen, eben mit Haltung statt mit Lautstärke.
Ja, schön. Könnte ein Schlusswort sein. Ist es nicht. Wir machen weiter. Zurück nochmal jetzt zu auch deiner eigenen Geschichte. Du bist ja absolut reflektiert, weißt genau, was dich ausmacht, was du auch an Impact geben kannst für diejenigen, die eben sich dazu entschließen, mit dir zu arbeiten, befreundet zu sein, zusammen zu sein, whatever. Welche Routinen und Übungen helfen dir denn? Hast du Routinen, um bei dir zu bleiben? Also machst du regelmäßige Check-ins, also mal so ein bisschen praktisch, weißt du? So, wie sieht dein Alltag aus, sag ich mal, dieses unbestechlich du auch wirklich leben zu können?
Ja, hier nehme ich direkt erstmal was mit, was ich im Buddhismus gelernt habe. Und was ich eigentlich beim Bund schon kennengelernt habe. Ich nehme mal die Formulierung, die ich beim Bund gelernt habe. Nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Oder, wie es der Buddhismus sagt, alles verändert sich zu jeder Zeit. Also auch, wenn du dir einen Stein anguckst, wenn du den lange genug anguckst, du wirst merken, der verändert sich. Der braucht dafür meistens ein bisschen länger, als wir hingucken können. Deswegen glauben wir, dass es das nicht gibt. Aber alles, was auf dieser Welt existiert und auch über diese Welt hinaus, verändert sich. Und genauso ist es bei mir mit Routinen. Ich muss meine Routinen regelmäßig verändern, weil sonst werden sie langweilig und dann höre ich auf damit. Dann haben sie keine Wirkung mehr für mich. Aber ich habe durchaus Dinge, die ich sehr regelmäßig, wiederholend, auch routinemäßig mache. Eine Sache, die für mich zum Beispiel unfassbar wichtig ist, ist einfach Ruhe zu kultivieren. Jeden Tag. Das heißt also auch zwischen den Arbeitsphasen Pausen zu machen. Und zwar nicht dann, wenn mein Kalender mir das sagt, sondern wenn mein Energiesystem sagt, jetzt ist mal Pause dran. Das heißt auch, es kann mal sein, dass ich mal 1,5 Stunden Frühstückspause mache. Und Was mir gerade im Moment super hilft, ist so ein bisschen, wenn wir es hochgreifen wollen, so Thema Manifestation fast schon. Ne? Ich mache im Moment so Identifikationsübung für mich, indem ich morgens reflektiere, wer bin ich denn in meiner, ich habe es mal Billionaires Identity genannt. Also was brauche ich, um in einen sehr erfolgreichen Unternehmer hineinzuwachsen? Weil das Ding ist, sobald ich mir vorstellen kann, dass das theoretisch möglich sein könnte, heißt das, dieser in Anführungszeichen Datensatz ist irgendwie schon angelegt. Das heißt, ich kann jetzt tun, was ich tun muss, um das auch wirklich in mein Leben zu holen. Und das tue ich zum Beispiel durch sehr gezielte Reflexionsfragen. So, ne, also überhaupt mal zu reflektieren, was ist eigentlich so präsent bei mir? Das ist übrigens auch eine Frage, die ich sehr gerne als erste nutze, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme. Was ist gerade präsent für dich? Anstatt, wie geht's dir heute? Weil es eine ganz, ganz andere Ebene an Reflexion direkt bringt. Und auch so die Frage, was würde denn aus meiner Sicht heute der Billionär Björn tun, damit dieser Tag ein erfolgreicher Tag wird? Was auch immer Erfolg heißt. Ja, das definiert ja jeder für sich selber. Aber halt wirklich jeden Tag dahin zu gehen, mal zu mich morgens auszurichten auf, was ist eigentlich so die eine Sache, die heute wichtig ist, damit auch meine große Vision für diese Welt irgendwann möglich werden kann. Also was darf ich selbst persönlich dafür tun, mich dahin zu bringen?
Das kommt mir gerade so ein bisschen vor. Also das klingt alles unglaublich logisch, total. Und wie so eine Art Sogeffekt in der Schnelligkeit, in der wir leben. Weißt du? Also einerseits müssen wir uns super schnell an Veränderungen anpassen, mit Extremsituationen umgehen, mit auch wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Also die Krisen treffen ja irgendwie fast jeden gefühlt. Und gleichzeitig aber dann die Muße und Zeit zu haben, sich intensiv mit sich selbst zu beschäftigen. Da tut sich mir jetzt persönlich gerade so ein X auf, wo ich sage, wow, okay, wie kann man das für sich lösen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie wichtig es ist, sich zu reflektieren. Erwische mich aber auch dabei, dass ich immer wieder schneller dann wieder für meine Kunden irgendwie was mache oder irgendein Feuer lösche oder selber mich mit Themen beschäftige, die damit nichts zu tun haben, ne? Weil alles ja irgendwie so schnell gehen muss und so. Schnell. Ich sag mal, da bin ich ja nicht die Einzige, ne? Wenn ich jetzt eine Klientin wäre, was würdest du mir raten?
Das, was ich für mich selber auch gemacht habe, nämlich mal zu überlegen, was ist denn die eine Sache, die ich in dieser Lebenszeit erreicht haben will oder anders, die durch mich realisiert werden soll. Da gibt es diesen super coolen Ansatz von Gary Keller, der hat da ein cooles Buch dazu geschrieben, aber im Grunde genommen ist die Zusammenfassung immer wieder die Frage, was ist die eine Sache, die ich tun kann, die alles andere leichter oder sogar überflüssig macht. Und es beginnt eben mit dieser Frage, was ist die eine Sache, die ich in dieser Lebenszeit realisieren will? So, weil dann habe ich ein klares Ziel. Und dann kann ich auch von da aus runterdeklinieren. Ne? Wenn dieses Irgendwann-Ziel, wenn ich das erreiche, was muss ich denn in den nächsten 5 Jahren geschafft haben? Oder was ist die eine Sache, die ich in den nächsten 5 Jahren tun kann, um das zu realisieren? Und so kann ich halt runtergehen über ein Jahr, über ein Quartal, über einen Monat, eine Woche bis zum Tag. Das heißt, theoretisch kann ich sogar mich jeden einzelnen Moment fragen, was ist denn die eine Sache, die ich jetzt sofort tun kann, damit mein Wochenziel, mein Monatsziel und so weiter, irgendwann mein Someday-Goal tatsächlich in Erfüllung geht. Das heißt, ich habe diesen Nordstern, der natürlich ganz viel gespeist ist von meinen eigenen Überzeugungen, von meinen Werten. Und es heißt nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Vielleicht stelle ich in 5 Jahren fest, okay, ich habe mein 5-Jahres-Ziel erreicht, aber mein Someday-Goal hat sich verändert. Das kann sein. Das ist okay. Weil es gibt auch nichts Schlimmeres, als irgendwann ein Ziel festzulegen und blind dem hinterherzulaufen, weil dann baue ich mir wieder meinen eigenen goldenen Käfig. So. Das heißt also auch da fluide zu sein. Und das Coole ist, wenn ich dieses Ziel habe, dann kann ich mich auch fragen, wer darf ich denn werden? Also in welche Identität darf ich hineinwachsen, um das zu realisieren? Und schon bin ich auf Identifikationsebene. Also das heißt, ich jag nicht mehr einem Ziel hinterher, sondern ich darf mich entwickeln dahin, dass das möglich wird, dass das real wird. Und da kann ich mich halt bei jeder Tätigkeit fragen, okay, wenn ich das jetzt mache, bin ich dann einfach nur beschäftigt oder zahlt das auf meine Mission ein?
Ja. Boah. Mic drop. Hätte es sein können. Wir sind aber noch nicht. Pass auf. Also, ich habe, ja. Also, wir machen jetzt erstmal ein kleines Feuerwerk, weil wir nähern uns allmählich dem Finale unserer Aufnahme, wobei ich noch hunderte Fragen hätte, die ich dir stellen wollen würde. Aber das machen wir dann sehr gerne nochmal in einem nächsten Deep Dive.
Okay.
Du, bist du bereit fürs Feuerwerk?
Was auch immer das heißt. Los geht's.
Du wirst es gleich sehen. Also, pass auf. Stadt oder Land?
Land.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Laut oder leise?
Leise.
Struktur oder spontan?
Spontan.
Bowling oder Basketball?
Bowling unbedingt. Keine Frage.
Warum unbedingt? Warum?
Weil ich Bowling-Leistungssportler bin und tatsächlich gerade erst am Samstag ein Turnier gewonnen habe.
Nee, herzlichen Glückwunsch. Boah, vielen Dank. Wahnsinn. Und das ist im Juni 2025, ne, weil die Folge kommt ja ein bisschen später raus. Also sehr gut. Wie bist du denn als Bowling-Leistungssportler? Wie wird man das denn? Also bist du da reingeraten irgendwann? Und also total spannend.
Das ist wie halt so Leidenschaft entsteht. Ne? Irgendwann, ich habe nicht weit von der Bowlinghalle bin ich aufgewachsen. Ne? Das waren so 2-3 Kilometer bis zur Bowlinghalle. Das heißt, ich war mit Freunden öfter mal da, einfach so für Spaß. Und dann waren da Leute, die haben ihr eigenes Material dabei gehabt. Und dann fand ich das interessant. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ich probiere das mal aus, wenn ich mal ein eigenes Zeug habe, ob das dann besser wird. Und dann nimmt das so seinen Lauf. Ne? Dann wird man ein bisschen besser. Und dann entscheidet sich irgendwann, ist es nur so ein Hobby oder wird es Leidenschaft? Bei mir ist es total eskaliert. Ich bin halt dann 2005 habe ich meine erste Beitragsmarke auf meinem Spielerpass. Das heißt, ich mache das jetzt auch schon seit 20 Jahren.
Und
bin halt, und da gab es noch mal so diesen Bruch irgendwann. Ne? Ich bin damals mit meinem Team in die zweite Bundesliga aufgestiegen und wir sind sang- und klanglos auch wieder abgestiegen, weil keiner von uns die Fähigkeiten hatte, die es brauchte, um da bestehen zu können. Für mich war das ein Wake-up-Call, weil ich da gemerkt habe, das, was ich bis dahin gemacht habe, hat mit echtem Bowling noch nichts zu tun gehabt. Und dann habe ich mir Trainer genommen und habe ich angefangen, das richtig zu lernen. Dann ist es richtig eskaliert. Und jetzt spiele ich seit ein paar Jahren wieder in der zweiten Bundesliga. Jetzt aber verdient, weil jetzt kann ich das, was da gebraucht wird. Und jetzt spiele ich auch viel in Holland tatsächlich, weil die Holländer sind, was Bowling angeht, ein bisschen mehr Richtung Sport unterwegs als die Deutschen. Und die spielen da sehr viel anspruchsvoller. Da stehe ich regelmäßig zum Beispiel mit dem amtierenden Europameister zusammen auf der Bahn. Das ist dann schon mal eine andere Herausforderung. Und jetzt würde ich sagen, jetzt geht's ganz okay. Ne, das ist dann immer wieder so der eigene Anspruch, kommt da so ein bisschen dazwischen.
Aber was man alles beim Feuerwerk rauskitzelt, das ist ja wirklich verrückt. Wahnsinn. Also, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir mal eine Runde bowlen zusammen irgendwann mal.
Das können wir machen.
Das fände ich mega. Da kann ich mir schon mal 1-2 Tricks von dir abgucken, weil ich bin da nämlich ganz schlecht. Ja, so nämlich. Ne? Wir sind noch nicht ganz fertig. Führung oder Freiheit?
Das ist jetzt ein tricky one. Aus meiner Profession raus müsste ich natürlich sagen Führung. Aber was ich bei der Bundeswehr gelernt habe, ist, gute Führung bringt ganz viel Freiheit. Und deswegen entscheide ich mich für Freiheit.
Okay, schön. Hast du einen Lieblingsort, den du mit uns teilen möchtest?
Mein eigenes Herz. Das ist der Platz, an dem ich immer zurückkehren kann, ganz egal, wo ich bin. Da bin ich zu Hause.
Ach Gott, das ist aber eine schöne Antwort. Mit der hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Premiere im Podcast Gut zur Persönlichkeit. Sowas hat noch niemand gesagt. Hast du ein Lieblingsessen, mit dem man dich glücklich bekochen kann?
Boah, jede Menge. Meine Verlobte macht mich sehr glücklich, wenn wir beide mal zu Hause sind am Wochenende, wenn sie Pancakes macht zum Sonntag. Das ist so unser Sonntagsritual. Wenn wir beide zu Hause sind, dann macht sie Pancakes, dann setzen wir uns vor den Fernseher und gucken die Sendung mit der Maus.
Nein, wie schön ist das denn? Und sag mal, mit Ahornsirup und Sahne und dem ganzen Gedöns oder ganz clean?
Mit gemischten Dingen. Also Ahornsirup haben wir dabei, Marmelade ist dabei. Also nicht so amerikanisch, großer Haufen und Ahornsirup literweise drüber, sondern ich belege meinen immer einzeln.
Okay. Ja, weil da scheinen sich ja auch die Geister genauso wie bei der Diskussion um Nutella und Butter.
Ich finde, da gibt es keine Diskussion.
Wie ist die Lösung?
Ja, immer Nutella mit Butter.
Ja.
Und eine Prise Salz tatsächlich.
Und eine Prise Salz? Okay, das habe ich noch nicht gehört. Aber das ist verrückt. Also, weil ich habe tatsächlich, habe ich Menschen getroffen, und die gibt es, die sagen, auf jeden Fall ohne Butter. Ne? Das gibt's. Ja, aber ich kann es auch nicht verstehen. Gibt's. Ja, was willst du machen? Aber auf welchen Lieblingsdrink lässt du dich denn gerne einladen?
Einen schönen Tee. Gerne.
Ja. Ja, was denn für einen? So grün?
Also je nachdem, wie viel Zeit da ist, das zu zelebrieren. Mhm. Ich mag ganz gerne so kleine Tee-Zeremonien. Dann darf es gerne mal ein Oolong-Tee sein. Im Alltag trinke ich dann meistens eher Kräuter. Ist meistens ja auch gerade in den Abendstunden leichter zu verdauen.
Ja. Korrekt. Schön. Okay, also, keine Angst, das war jetzt das Feuerwerk, ja. Bevor wir zur Schlussfrage kommen, vielleicht noch eine Frage. Und zwar, welchen Satz sollen sich denn unsere Leader da draußen, unsere Führungskräfte und auch alle anderen eigentlich hinter die Ohren schreiben? Also, was sollen sie wirklich jetzt aus unserem Gespräch, aus deiner Sicht mitnehmen?
Ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass wir es schaffen, bei uns selbst zu Hause zu sein. Und dass wir es schaffen, diesen Raum hier in der Mitte unserer Brust zu bewohnen. Und zwar mit voller Überzeugung. Mhm. Weil wenn wir das schaffen, wirklich ganz unbestechlich wir selbst zu sein, dann werden wir zum Leuchtturm für andere Menschen. Marion Williamson hat das mal so schön formuliert in Rückkehr zur Liebe. Wenn wir uns selbst von unseren Ängsten befreien, dann geben wir unbewusst auch anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Und das ist so, dass wir können uns halt nicht aussuchen, ob wir Vorbild sein wollen, sondern wir können uns nur aussuchen, welches Vorbild wir sein wollen. Das heißt also, je bewusster ich mit mir selbst umgehen kann, desto klarer ich meine eigene Haltung habe, desto stärker kann ich auch mein Handeln danach ausrichten und desto mehr Wirkung habe ich auf andere Menschen. Und das hat nicht unbedingt was mit Personalführung zu tun, sondern das ist eine reine Beziehungssache. Denn in Führung geht es immer um Menschen, es geht immer um Beziehungen. Und das, was ich da gut mache, das kann ich auch in allen anderen Beziehungen gut machen.
Mhm. Ja. So, jetzt die alles entscheidende letzte Frage. Du musst gar nicht nervös werden. Wir sind ja unter uns. Ja. Warum braucht die Welt Mut zur Persönlichkeit?
Die Welt braucht viel mehr Mut zur Persönlichkeit, weil wir viel zu viel funktionieren und viel zu wenig wirklich leben. Die Welt braucht keine perfekten Menschen, sondern viel mehr Menschen, die in sich selbst zu Hause sind. Und ich finde, Mut zur Persönlichkeit ist kein Luxus, den wir uns leisten, sondern es ist eher so die letzte Chance, die wir haben, uns selber nicht zu verlieren.
Mic drop! Das war's! Hör mal, Björn, Du hast mich glücklich gemacht. Herrlich, hörst du öfter, ne?
Na, ganz selten.
Das musste jetzt sein. Nein, Björn, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich, wie gesagt, hätte noch länger mit dir reden können. Ich werde in den Shownotes natürlich deine Webseite verlinken. Ich werde auch dein LinkedIn-Profil verlinken. Gibt's noch irgendwas, was ich verlinken soll von dir?
Nö.
Das ist es eigentlich.
Podcast.
Ne?
Podcast vielleicht.
Ja. Podcast, yes. Ja. Podcast werde ich auch noch verlinken. Nehmen wir direkt mit rein in die Shownotes. Und an dieser Stelle auch euch und dir ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Und wer uns zugehört hat und das Ganze nochmal erleben möchte, es gibt nämlich auch auf YouTube seit Folge 1 gibt es alle Folgen auch in Form von Video. Insofern super gerne da auch mal reinschauen. Und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat, dann teilt es auch. Also wir brauchen noch mehr Menschen, die sich von Mut zu Persönlichkeit inspirieren lassen. Und da bieten meine über 120 Folgen wirklich ein ganz, ganz tolles Archiv an fantastischen Impulsen. Deswegen super gerne reinhören. Und Björn, ich danke dir nochmal. Ich freue mich auf unsere Bowlingrunde. Und in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao. Tschüss.
Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.